frei zu Hause. Der Corona-Telefon-Podcast mit dem Patrick Frey und seinen Gästen über das Leben in außergewöhnlicher Lage.
Heute mit der Güsin Karg. Güsin Karg lebt seit 48 Jahren in der Schweiz. Und ist also, lebt länger in der Schweiz als ganz viele Schweizer. Ist dir das eigentlich klar?
Ja, ich glaube, wenn man eine Weile lang auf der Welt ist, dann lebt man sehr viel länger als viele andere Leute. Das ist normal.
Auch in der Schweiz?
Selbst ja. Biologie läuft auch nicht anders.
Güsin, du schreibst sehr lustige Tweets. Und ich will nur die zwei lustigsten Sachen habe ich gefunden, das von der Fledermaus-Rezept. Du suchst Fledermaus-Rezept. Ich meine, ich habe den Witz auch sofort verstanden, aber kannst du den ein bisschen ausführen?
Also Witz, den man muss erklären
muss? Nicht Witz ausführen, aber erklär dein Verhältnis zu Fledermaus.
Mein Verhältnis zu Fledermaus? Ja, ich habe allgemein ein bisschen schwieriges Verhältnis zu Tieren.
Aber
ich habe das Gefühl, ja, Tier und ich,
wir verstehen. Das ist schwierig jetzt.
Ja, das ist schwierig. Wir verstehen uns nicht wirklich, aber wir respektieren einander und lassen einander sein. Wir haben Fledermaus je nach Jahreszeit im Hof. Und das ist eigentlich schon, das ist alles, mein Verhältnis zu Fledermaus. Aber ich habe das natürlich als Witz gebracht, weil nie im Leben würde ich Fledermaus grillieren. Das ist einfach ein kruder Witz gewesen.
Und vermutlich auch nicht so gut, oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Fledermaus gegessen. Ich weiß auch nicht, ob das wie Hühnchen schmeckt, weil alles, was die Leute gleichen, ist immer nussig oder schmeckt nach Hühnchen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Es interessiert mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, weil ich eher weniger Fleisch will essen. Ich esse noch leider. Ich würde eigentlich, ja, zeitlang habe ich gar keine gegessen, habe mich sogar vegan ernährt. Das war eine gute Erfahrung. Ich mache aber keine Ideologie daraus. Also es ist nicht, dass ich
jetzt finde.
Ja, isst du Fleisch eigentlich?
Ja, ich esse noch Fleisch, immer noch zu viel. Und ich will eigentlich auch nur gutes Fleisch, weißt du, ich meine, ich will am liebsten nur Fleisch, wo, ich weiß auch nicht, seltener oder wo auf der Weide geschlachtet worden ist, so wie die da, wo ich manchmal Fleisch bestelle, da aus dem Bündnerland. Und wo angefangen haben mit der Weideschlachtung und so. Aber ja, du weißt, wie es ist. Oder wenn entweder... Und ich rutsche immer ein bisschen näher dort an, wenn ich dann vielleicht aufhöre, Fleisch essen. Oder nur noch an Festtagen oder zur Metzgete zum Beispiel.
Ja, deine Metzgete. Deine
einfach rituell.
Ja. Ich glaube, es ist, also ab einem bestimmten Punkt wird es ja dann doch ein Politikum. Wie gesagt, ich missioniere nicht mit meinen Essensvorlieben, weil ich weiss, dass man das letzten Endes nicht nur individuell kann lösen und regeln kann. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel viel in Deutschland, ich arbeite ja dort, und wenn ich dort gesehen habe, dass Hackfleisch oder überhaupt Fleisch zum Teil sehr viel günstiger ist als Gemüse, frisches Gemüse. Yeah. Das ist beides nicht die beste Qualität, selbstverständlich. Aber was will ich jetzt in einer Familie, wo sehr wenig Geld zur Verfügung hat, vorschreiben, wie sie sich jetzt zu ernähren hat. Ich fände das sehr, sehr dreist und auch sehr daneben. Das sind politische Auseinandersetzungen, die man nicht auf dem Rücken von individuell, auf dem Rücken von Leuten kann, lösen will.
Ja,
das wäre, glaube ich, überheblich.
Aber es ist schon beeindruckend, dass 60% vom amerikanischen Rindfleisch in Hamburger geht.
Ja, ich meine...
Krass, doch, oder?
Ja, es ist krass, das habe ich nicht gewusst, jetzt die Zahl, sie erstaunt mich auch nicht.
Das ist unglaublich viel.
Ja, es müsste sich wie global etwas verändern, dass man könnte sagen, der Fleischkonsum kommt oben ab, wir essen alle allgemein weniger Fleisch, aber das können wir, wie gesagt, nicht jetzt als... Ja, man kann individuell entscheiden, ich esse weniger, klar. Also wenn man es sich leisten kann. Es ist ja eine Frage von, wie viel verdienst du, wie viel Geld hast du für die Ernährung, hast du vorig und wie viel bist du bereit zum Investieren? Das sind ja auch nicht Fragen, die du einfach so mal schnell am Morgen mit dir ausmachst.
Also du hast ja Deutschland erwähnt. In der Schweiz ist es so, dass natürlich der Anteil am Konsumgeld, der Anteil vom Lebensmittelkorb ist relativ klein, oder? im Vergleich zu Wohnungen. Und das heisst, dass die meisten Schweizer, sagt mal, ich würde sagen, 3/4 von der Schweizer sich durchaus könnte die Veränderung überlegen, wo hat zu mehr Geld führen würde, also ein bisschen mehr Geld ausgeben für Fleisch. Aber dass an sich Fleisch müsste etwas kostbares werden, also zum Beispiel schon mal, das wahrscheinlich ist ein Weg ist schon dort durch, dass Fleisch etwas extrem besonders wird. Aber das andere ist natürlich, das ist.
Aber es müsste natürlich auch eine Alternative geben. Dann. Man kann nicht einfach sagen, man nimmt den Leuten das Fleisch weg, dann sollen sie halt selber schauen.
Also eben, dann sollen sie Kuchen essen. Sollen sie Kuchen essen?
Ja, sollen sie irgendwie einen Tofu nehmen? Das funktioniert nicht.
Nee, aber schau jetzt die neuen. Aber hast du schon mal die neuen probiert? So Beyond Meat und all die neuen. Und ich finde, ich stehe eben eigentlich noch auf das. Ich finde es eben eigentlich richtig gut im Vergleich zu früheren Sojawürstchen.
Also, ich finde es super. Aber es kostet halt dementsprechend noch zu viel. Also, weißt du, ich rede nicht von mir. Du und ich, wir können uns relativ frei entscheiden, ob wir uns vegan ernähren oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ja, ja. Aber jetzt eine sehr gering verdienende Familie oder eine Alleinerziehende mit Kindern, wo durchaus jetzt muss rechnen und machen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du und ich nicht so rechnen müssen. Das ist, glaube ich, schon einmal etwas anderes. Wieso reden wir eigentlich über Ernährung, Patrick? Was ist passiert? Wieso?
Nein, wir reden eigentlich über...
Was für ein Thema?
Ja, wir können, weil du Fledermaus-Rezept hast wollen.
Du hast
Fledermaus grillieren. Ich weiß auch nicht genau. Du findest ja... weil das ein bisschen... Weil das so ein Gaga... Du hast einmal etwas Schönes gehört, du hast über Leute, die nie Gaga, Suff oder Weltschmerz-Tweets absondere, sagen dir Suspekt. Du findest die pervers, gefährlich oder unheimlich.
Ja.
Das müsstest du vielleicht ein bisschen erklären. Das ist ja nicht so ein Scherz. Das ist eigentlich eher eine Message, oder?
Message, genau, ich gehe die Welt aufklären. Nein, aber das ist ein Thema, was mich im Moment tatsächlich beschäftigt, nicht nur als Tweet, sondern überhaupt auch künstlerisch, also auch als Filmthema, je nachdem. Oder wie geht man vor, wie entscheidet man sich als Filmerin, als Autorin, für was zu machen, welche Themen, welche Filme, auf welche Art, wie präsentiert man sich auf der Bühne. Und ich merke schon, dass wie so eine neue Sittsamkeit um sich trifft, vor allem hier in der Schweiz. In Deutschland auch, aber dort erlebe ich es nicht so extrem. Aber in der Schweiz erlebe ich das ganz extrem. Ich muss sagen, Deutschschweiz. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Teilen ist. Aber so eine neue Sittsamkeit, wo die Leute extrem kontrolliert unterwegs sind, Leute aus dem künstlerischen Metier, Filmerinnen und Filmer, die ich kenne, oder Leute, die eigentlich auch auftreten und eigentlich gewöhnt sind, um sich zu exponieren, die zum Beispiel auch sagen, ich tue Social Media nur nutzen als PR-Kanal für mein Werk und gebe sonst nichts von mir preis. Und ich finde, das kann man ja machen, aber dann mach doch wenigstens das richtig. Also, wo dann, zum Beispiel finde ich auch die Lurkers so extrem seltsam, die immer so lesen können, die wissen dann auch immer alles von mir. Aber ich weiss zum Teil gar nicht, wo die sind. Die sagen nie etwas. Aber plötzlich stehen die einem gegenüber und sagen, hey, du hast vor 2 Jahren mal das und das geschrieben. Dann ich, was?
Also eigentlich können wir sagen, sie nehmen es so ernst, oder?
Total.
Sie haben also das Gefühl, sie nehmen sich
ernst und das Medium sowieso und überhaupt. Und eben, es hat so etwas von einer neuen Sittsamkeit. Es ist fast schon die Keuschheitsbewegung, einfach im Internet. Wie die sexuelle Keuschheitsbewegung im Internet. So, man darf ja nichts von sich preisgeben. Ich und mein Leben sind ein Heiligtum, das ich bewahre, bis die Richtung kommt. Und dann gebe ich dann plötzlich alles preis von mir. Und dann ist gut, also so im Privaten. Aber ja nichts anderes. Und ich übertreibe jetzt natürlich leicht, weil ich, wie gesagt, mich auch als Filmschaffender mit beschäftige und das natürlich dort permanent auch muss übersetzen.
Du bist unmittelbar betroffen, weil du natürlich, wenn das so ein Trend ist, dann bist du betroffen, als du schreibst komische, du bist eigentlich eine komische Autorin, du schreibst...
Also komisch, hoffentlich
im komische,
lustig.
Komische im Sinn von lustig, ja. Du bist, du schreibst Komödie, könnte man sagen, im weitesten Sinn, oder? Im klassischen Sinn. Und du bist ja selber ein Komödiant, ich erlebe dich als Komödiantin, auch wenn du schreibst, an die Kolumnen schreibst, deine Kolumnen sind sehr, sehr lustig, sind immer, und haben durchaus Themen behandelt, aber immer mit dem unbedingten Willen, auch Lachen zu regeln.
Ja, ich glaube,
so über den komischen Weg zu gehen, einfach. Weg und nicht den Ernst unbedingt nur.
Ich glaube, das entsteht automatisch aus einer gewissen Haltung. Eigentlich ist es ein Verzweiflungsdatum, man macht. Man probiert völlig ernst, sich an ein Thema anzutasten und irgendwann kippt das, weil man entweder sich selber nicht mehr so wahnsinnig wichtig nimmt. Es geht nicht um nicht ernst nehmen. Man nimmt sich wichtig, man nimmt auch die anderen wichtig, aber man nimmt es vielleicht nicht im Ganzen so. Oder nein, man nimmt es ernst, aber man hat nicht das Gefühl, ich allein bin das Zentrum der Welt. So. Ich liefere jetzt die ultimative Erklärung zu allem. Das ist es vielleicht, was bei der Komödie durchaus eine Rolle spielt. Ich habe übrigens jetzt zum ersten Mal überhaupt in meiner ganzen Filmzeit, ich mache ja nicht reine Komödie, sondern meistens so Dramödie.
Nein, was ist schon reine Komödie? Ja, natürlich.
Ja, gibt es schon auch. Also ich habe auch nichts dagegen. Ich schließe kein Genre aus. Ich habe jetzt aber zum ersten Mal tatsächlich einen Kurzfilm gemacht, wo nur Drama ist. Wirklich null Komödie.
Also das ist der, den du geschrieben hast. Wo du jetzt endlich hast können realisieren.
Genau. Nach 8 Jahren, jeder hat ja so irgendein Projekt in der Schublade, wo nie fertig wird.
Ja, ich nicht.
Und meistens haben die Leute so irgendwelche irgendein Epos ist dort drin, wo eben die Welt soll erklären. Bei mir ist es nicht ein Epos gewesen. Ich habe in der Zwischenzeit 2 Staffeln Serie gemacht. Ich habe Theaterstück geschrieben, ich habe Bücher gemacht. Es ist ein Kurzfilm, den ich machen wollte. Die ganze Zeit. Und der ist nie gegangen.
Und wie hast du den jetzt können machen, wenn du in Isolationszustand bist? Also wie hast du den jetzt können realisieren?
Ich habe ihn Ende letztes Jahr gedreht. Daran geschafft, habe ich vorher ein halbes Jahr lang recherchiert und gelesen und gemacht. Drehen bin ich im Dezember und im Januar. Wow. Und zwar habe ich zuerst alle Bilder mit dem iPhone gesucht, allein. Ich habe in eine bestimmte Gegend müssen gehen, in Deutschland. Mutterseelen allein im Dezember habe ich mit dem iPhone die Bilder gemacht, bin bedroht worden von Leuten, die gemerkt haben, da stimmt irgendetwas nicht. Die macht sicher irgendeinen Film, den wir nicht wollen über die Gegend. Mhm. Und dann bin ich im Januar nochmal mit meinem Kameramann, mit dem Felix von Murat, losgezogen. Und wir haben die Bilder quasi dann mit einer richtigen Kamera nochmal gedreht. Aber dort habe ich schon gewusst, wohin wir gehen wollen. Aber als ich allein dort war, die paar Tage lang allein recherchieren, allein. Das war für mich auch wichtig, sich das, jetzt komme ich wieder zu dieser neuen Sitzsamkeit, sich wie eine Art zum Aff machen in dem Moment, wo du mit einem iPhone dort stehst, in einer Gegend, wo du vorher nie
gesehen hast. Was für Gegend ist das? Kannst du jetzt etwas sagen?
Wie?
Kannst du etwas dazu sagen, was für eine Gegend das war?
Ja, es ist eine Gegend, die mit dem politischen Mord verknüpft wird. Ja, mehr sage ich jetzt nicht, weil ich noch mitten in der Arbeit stecke und das kann ich je nachdem noch etwas verändern. Ich bin in der Postproduktion jetzt gerade, muss aber warten, eben wegen Corona und allem. Und es ist klar, was ich dort gesucht habe, welche Zusammenhänge ich dort herstellen wollte.
Geht es im weitesten Sinn um Rassismus oder Thema, also Stoff?
Ja, also es geht um Zollinger Mord, das kann ich sagen, von 1993. Okay. Und es ist völlig klar gewesen, was ich dort mache, was ich dort suche. Und ich sehe zum Glück einigermaßen harmlos aus oder ich kann sehr, sehr harmlos wirken, wenn ich will. Und das kommt mir entgegen, weil man mir nicht unbedingt unterstellt, dass ich jetzt so ganz etwas fürchterlich Bösartiges im Sinn haben. Aber klar, die Leute haben das nicht gern gesehen, dass ich dort rumlaufe und sehr, sehr exzessiv filme. Tagelang bin ich mit der iPhone-Kamera dort durchgestrillt. Und das ist für mich aber schon ein Erlebnis gewesen, zu sehen, eben, du musst, wenn du an deine Geschichte glauben willst, und ich habe daran glaube ich, 8000 Mal daran zweifelt, aber wenn du das willst, musst du halt irgendwann wie auch dich so exponieren, auf eine sehr unglamouröse Art. Es hat nichts Glamouröses dran. Wenn du in
man muss sich schnell sagen, Solingen, das ist der war, wo gab vier junge...
Fünf
junge
Frauen Deutsche. Und Mädchen. Fünf junge Frauen und Mädchen sind ermordet worden von ihrem Nachbarn unter anderem. Die haben dem Nachbarn das Haus angezündet.
Also genau, ich sage, es sind gestorben, aber es sind... Es sind auch junge Männer gewesen, ein paar junge Männer, die das angezündet haben.
Ja. Genau.
Das Haus angezündet und da drin sind Flüchtlinge gewesen. Also türkische Familien.
Ja, genau, also du bist Deutsche eigentlich, die sind auch zum Teil ja dort geboren. Ja. Und das Wahnsinnige an dieser Tat ist, dass so aus dem Nichts raus, also quasi vermeintlich aus dem Nichts rauskommt, es ist ein Nachbar. Es ist ein Nachbar, der neben dieser Familie gewohnt hat.
Okay.
Und das ist ja so etwas Unfassbares, dass es von einem Moment auf den anderen, dass du wie die Sicherheit verlierst. Und ich habe lang das Thema mit mir umgedreht, was sind so Sicherheiten, jetzt nicht nur aufgrund von der Biografie oder aufgrund von Herkunft, was ich eher ein scheußliches Wort finde, sondern überhaupt, was sind Sicherheiten im Leben, die du hast, die du darauf aufbaust? Wo genau fühlen wir uns überhaupt sicher? Und ich glaube, du brauchst so Sicherheiten, um auch deine staatsbürgerliche Pflichten zu erfüllen, brauchst du eben auch Sicherheiten. Das sind sehr wichtige, grosse politische Themen, aber dort ist es einfach so in einer absurden Situation eskaliert von Leuten, die einander überhaupt nichts Böses hätten müssen. Müssen wollen. Einfach Nachbarn. Und auf einen Schlag ist einfach ein Haus, eine Familie ist quasi zerstört. Und das ist, vielleicht kann man...
Also das...
Ja, sag, nein.
Das plötzliche Wegbrechen von der Sicherheit, vom Sicherheitsgefühl.
Vom Sicherheitsgefühl, ja, ja.
Ja, ist eigentlich ja wahnsinnig aktuell jetzt gerade. Aber auf einer völlig anderen Ebene. Natürlich erfahren das jetzt ganz viele Leute, die das eigentlich sehr, sehr lange nicht mehr erfahren haben, in der Schweiz zum Beispiel.
Ja, ich meine, all die Leute, die jetzt um ihre Jobs bangen, ich glaube, es gibt so ein bisschen wie... Es gibt mehrere Befindlichkeiten, glaube ich. Es gibt die einen, die glaube ich, Sachen als Sicherheit angeschaut haben, die vielleicht gar nicht so nötig sind. Also, ich meine, jetzt irgendwie rausgehen können, jetzt zum Beispiel Ausgang gehen. Freiheit. Ich brauche das nicht. Ich gehe eh nicht so wahnsinnig keinen Ausgang und jetzt brauche ich einfach keine Ausreden mehr, warum ich nicht gehe. So, okay. Jetzt muss ich jetzt schauen, wenn ich Zeit, ich muss unbedingt gehen joggen und das ist mir jetzt extrem wichtig, dass ich genau da in der Mitte von dem Weg jogge, weil ich fühle
mich
genau
dann. Ah ja, der Jogger, du sagst es, mit Lieblingsthema.
Was sag, was ich für ein Jogger?
Ja, weil die nie ausweichen.
Ja, Jogger. Sie sind, es kommt darauf an,
die bleiben auf ihrer Schiene. Ja, okay.
Ich jogge
aber
selber.
Nein, aber privates.
Ja, also ich glaube, es gibt ja wie so die, die Sachen überhöht, die an sich jetzt nicht, behaupte ich jetzt mal, nicht so den Wert haben im Leben oder nicht sollten. Aber es gibt andere, die durchaus an ihre Grenzen kommen. Eben mit, was ist mit dem Job? Leute werden die Arbeit verlieren.
Es ist so ein umfassendes Gefühl, oder? Selbst du hast vielleicht auch eine mittelgroße Firma und du weißt nicht, das überlebt, oder du hast eine Beiz, wo bis jetzt so lala gelaufen ist und jetzt weißt du nicht, ob die überlebt, oder?
Ja, richtig.
Ein Laden, und, oder ich weiß nicht, so. Ja, es ist so umfassend, meine ich. Oder es ist das Gefühl, dass es nicht sicher ist, dass das so weiterläuft.
Absolut.
So, das Gefühl, meine ich.
Absolut. Und trotz allem muss man sagen, wir sind immer noch in der Schweiz, wo wir zum Glück gute Auffangnetze haben. Hoffentlich. Ich hoffe sehr, dass das für die Leute so wird. Ich zum Beispiel, ich habe durch die ganze Corona-Krise hat das mein Sicherheitsgefühl überhaupt nicht tangiert, was Arbeit und so anbelangt. Ich kann, es ist nicht, dass ich Aufträge habe, ich kann ja auch kennen. Ich sage, ich habe sogar Film in den Kurzfilm investiert, wo ich mein privates Geld, ich finanziere dir selber und das ist viel Geld. Aber du musst nicht viel machen, wenn du Sicherheit suchst. Ergo, ich habe das gar nie gehabt. Ich habe mich vor über 20 Jahren entschieden, zum Film machen, im Wissen darum, dass ich ab jetzt keine Sicherheit mehr wird im Job.
Aber du hast dir immer selber deine Jobs geschrieben, im Prinzip, oder?
Gut, es muss ja immer noch Leute geben, die man produziert.
Ja, aber trotzdem bist du die gewesen, wo du schreibst. Du schreibst ein Buch oder du schreibst ein Drehbuch und dann probierst du es am Markt zu bringen. Aber du wartest nicht auf den Job. Du schreibst etwas oder du planst etwas, du denkst dir etwas aus. Du bist eine Geistarbeiterin, du denkst dir etwas aus und dann gibt es vielleicht etwas Ökonomisches daraus, oder? Ich finde, das ist eine sehr privilegierte Situation jetzt.
Ja.
Weil deinen Kopf kannst du hoffentlich nicht verlieren, oder? Und du kannst sagen, okay, es läuft jetzt scheiße, aber ich denke mir wieder etwas aus.
Ja, absolut. Ich weiß auch so. um die Privileg, es gibt so ein bisschen beides. Es gibt die privilegierte Seite und es gibt die andere, dass man sagt, im Fall, dass mir zum Beispiel gesundheitlich etwas wird passieren, hätte ich überhaupt keine Sicherheiten. Gar ja. keine. Weil ich kann ja nicht einmal eine Taggeldversicherung und nicht. Weil das im Grunde genommen mehr würde kosten jetzt bei uns. Ich kann mich gar nicht so genau damit beschäftigen.
Also du bist zu lange nicht dabei gewesen. Du dich jetzt müsstest so, dass es so teuer würde. Oder warum hast du keine
Nein, ich glaube, ich kann keine, ich glaube, es gibt Leute, die das gemacht haben, Taggeldversicherung, nicht Krankenversicherung, Taggeld. Also, wenn nicht kann arbeiten. Ja.
Aha, okay, sorry.
Krankenversicherung habe ich natürlich, hat ja jede in der Schweiz zum Glück und jede, das ist ja, eine grosse Errungenschaft, finde ich. Aber, und wir haben eine gute medizinische Versorgung, was eine grosse Errungenschaft ist. Aber mein Job ist nicht versichert. Das heisst, wenn ich kein Einkommen habe, habe ich einfach null. Ich kann auch nicht stempeln, weil ich ja nicht angestellt bin. Und das ist auch richtig so. Wie gesagt, ich habe mich entschieden, so zu leben. Das war meine persönliche Entscheidung gewesen. Und zu dem stehe ich auch, dass ich das genau so wollte. Darum weigere ich mich jetzt quasi zu lamentieren und zu sagen, uiuiui, die Krise nimmt mir so viel. Sie nimmt mir im Grunde genommen nicht viel. Das muss ich ehrlicherweise so sagen.
Ja, du hast jetzt die eine Seite vom Risiko erwähnt. Aber die andere Seite ist eben, dass du von dir aus wieder kannst etwas schaffen kannst. Ich meine, das ist... Ohne, ich meine, schreiben kann man mit sehr wenig Geld, oder?
Ja, außer die Recherchen gehen nicht. Ich kann jetzt recherchieren, weil ich für eine Geschichte unbedingt eigentlich müsste. Für das muss ich alte Leute gehen treffen und das darf ich nicht.
Jetzt bist du immobilisiert.
Jetzt kann ich am Telefon ist aber nicht das Gleiche, denen anzuläuten. Und man muss
Was ist das für ein Projekt?
Das ist ein Projekt, das... es ist eine Lebensgeschichte von einer Frau, die schon sehr betagt ist. Und ich treffe natürlich auch ihre Weggefährtinnen und Gefährten, die mir die ihr erzählen. Und das kann ich jetzt im Moment einfach nicht weiter voranbringen. Ich kann so ein bisschen strukturelles Zeug traumen, schreiben und schreiben, aber das ist blöd. Ich bin eine, die nicht gerne am Schreibtisch sitzt und nur Strukturen macht. Ich schreibe sehr... unstrukturiert, wenn man so will.
Ah, wirklich? Das,
ja, sehr, total.
Du machst überhaupt nicht den Eindruck.
Aber, ich weiß, sagen wir alle. Aber, nein,
du bist geradezu.
Ja, auch Kolumnen. Also wenn du würdest sehen, ich schreibe für die NZZ am Sonntag und das schreibe ich jeweils am Mittwoch, weil ich sie am Donnerstag abgebe. Das sieht aus wie ein Steinschlag, die Vorformen von dieser Kolumne. Wenn das jemand lesen würde, die ist krank, die Frau, oder da stimmt irgendetwas nicht. Das sieht völlig brachial aus und auch sinnentleert, wenn man so sinnfrei. Und so sehen dann meine Drehbücher am Anfang immer ein bisschen aus. Ja. Und, weil ich brauche das, ich schaffe nicht gerne so mit Modul. Also Plan, jetzt habe ich da eine Einleitung und so. Irgendwann hast du ja so ein bisschen deine... Das kommt mit, dann automatisch. Weil,
also ich habe festgestellt, dass ich das sozusagen von hinten schreibe nach vorne. Also,
was?
Ja, von hinten nach vorne. Nein, dass ich so nicht weiss, wie ich anfange und dann weiss ich aber, wie es aufhören soll. Und dann schreibe ich etwas, wie es aufhören soll. Also wie so eine Kolumne, ähnliches Ding. Und dann schreibe ich, wie es aufhört. Und schreibe den Teil, den ich richtig gut finde, weißt du, und so aufschreiben, und das ist dann eigentlich der Schluss, und dann muss ich es nach vorne schreiben.
Okay.
An den Anfang zurück.
Aha.
Und dann baue ich so von hinten her auf. Das ist mir sehr oft passiert. Aus reiner Verzweiflung, weil ich keinen Anfang habe.
Ja, gut, aber wenn es funktioniert, ist es ja super. Also, ich glaube, man muss.
Genau, nur das zählt.
Ja, du musst halt deinen Weg finden und deine Arbeitsweise und auch dort kann dir niemand helfen. Das ist etwas sehr Persönliches. Es hat ja viel mit deiner eigenen Haltung zum Leben zu tun und mit deinen ganz brachialen oder wie sagt man, ganz fundamentalen Ängsten und Hoffnungen, glaube ich, so Arbeitsmethoden, wo man sich zurechtlegt.
Du hast einmal etwas geschrieben, Fuck, Entschleunigung. In einem Tweet, dass du das gar nicht lässig findest. Es gibt ja viele Leute, ich sehe mich nicht wegen der Entschleunigung, aber auch dazu, dass ich gewisse Aspekte sehr geniesse jetzt, weil ich weniger muss. Ich muss weniger und darum habe ich mehr Zeit für das, was ich will und so. Ist aber auch gefährlich. Aber egal, jedenfalls, du hast geschrieben, Fuck Entschleunigung und wir sind eigentlich schon fast am Anfang Gespräch und jetzt kannst du eigentlich mal ganz schnell. Warum sagst du Fuck Entschleunigung? Warum passt dir das gar nicht? Weil du so eine schnelle Person bist, oder?
Nein, es ist einfach nur die allgemeine Haltung, dass Entschleunigung per se einen Wert zeigt. Das hat mich in dem Moment, als den Tweet geschrieben habe, ist mir das durch den Kopf. Ich habe es übrigens nicht einmal auf die aktuelle Situation nur bezogen, sondern ich stelle fest, dass seit Jahren so Wert plötzlich umgeistert, wie eben Entschleunigung und Achtsamkeit.
Ja,
was ist mit euch los? Ist Entschleunigung per se gut? Einfach per se, ohne sich zu fragen, stimmt das? Müsste man einfach viel schneller werden? Ich mache überhaupt nicht alles schnell, gar nicht. Aber ich weigere mich, quasi einen Rhythmus als der richtige Arzt. Das ist wieder die Sittsamkeit. Bitte alles
Ja, es ist eben
achtsam. Es geht ein bisschen das, oder?
Es ist Lebensberatungsquatsch, oder?
Bewusst machen. Ich mache vieles völlig unbewusst, aber dermaßen.
Ja, wirklich.
Also, das meiste, was ich mache, hat keinen Plan und kein Ziel. Es passiert mir. Ich hätte mich nie in meinem Leben verliebt, wäre ich so vorgegangen mit Entschleunigung und Achtsamkeit und zuerst zu sich selber finden. Und hey, what? Wenn es für
etwas. Ja, das ist wirklich wahr.
Okay,
aber. Ja, das ist wie wenn dich ein Journalist fragt, wie haben sie das geschafft, so da hinzukommen, wo sie sind. Und dann weißt du, du hast keine Ahnung, du lieferst so eine geschönte Version, wie geplant das alles war. Oder du sagst vielleicht, ja, dann habe ich mir überlegt, so, und du hast dir gar nicht etwas überlegt.
Du hast
es ist einfach so passiert, oder? Es ist eins nach dem anderen gekommen.
Ja,
und du bist dann irgendwann dort hinkommen.
Du hast unterbewusst irgendwoher abgerufen, welche Schritte das jetzt stimmen. Aber das ist nicht ein Plan. Eben, darum sage ich, ich bin nicht so der strukturierte Mensch, der da sitzt und eine Blaupause hat vom Modul und die dann irgendwie probiert zu füllen, weder im Leben noch im Arbeiten noch in den persönlichen Beziehungen. Ich mache das, von dem ich das Gefühl habe, dass es jetzt vielleicht sinnvoll wäre. Und meistens irre ich mich sogar noch im ersten Moment und probiere mal etwas anderes. Aber nein, ich finde nicht, dass es per se eine gute Haltung im Leben gegenüber gibt. Und die heisst Entschleunigung oder Achtsamkeit. Das
ja, genau.
Ich nicht.
Ja, ich bin absolut einverstanden. Und ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Als hätten wir es geplant, gell?
Ja, als hätten wir es geplant. Dabei sind wir einfach ganz zufällig da hingekommen. Es war eine grosse Freude, mit dir zu reden, Güsin.
Ja, danke,
ich wünsche dir alles Gute für den Kurzfilm. Und dass wir den Balken sehen und ich wünsche dir, dass du deinen Humor behaltest und gesund bleibst.
Danke vielmals, das wünsche ich dir alles auch.
Danke. Ciao, Güsin. Bis dann.
Tschüss, Patrick. Ciao.
Ciao.
Das war «Frei zu Hause», ein Podcast von Tamedia. Neue Folgen gibt es exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten. Von Sonntag bis Montag auf den Apps und Webseiten von Tagesanzeigen, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Landbote und den anderen Tageszeitungen von Tamedia. Oder einen Tag später auf allen gängigen Podcast-Apps. Und noch etwas. Falls Sie «Frei zu Hause» über Spotify oder Apple Podcast oder sonstige Podcast-Plattform hören, freuen wir uns sehr über das Rating und bestimmt natürlich ein positives.